Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Ich bin Anisia, Markus ist natürlich auch dabei und ich freue mich, dass auch Anna heute wieder da ist.
Hallo!
Anna, wir haben in den letzten Folgen schon ganz viel über gesunde Ernährung mit dir gesprochen. Du bist ja unsere Ernährungsexpertin. Und wir haben auch schon festgestellt, dass die gesunde Ernährung ganz, ganz viel mit dem Schlaf zusammenhängt. In dieser Folge wollen wir deshalb ein bisschen genauer hinschauen und besprechen, welche Nährstoffe oder welche Inhaltsstoffe in unserer Ernährung auch den Schlaf eben positiv oder negativ beeinflussen können. Es gibt ja Makro- und Mikronährstoffe. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, welchen Unterschied es da gibt?
Klar, auf jeden Fall. Makronährstoffe sind unsere großen Bausteine. Makro für größer, Mikro für kleiner. Und das sind diese drei Elemente, von denen wir schon so häufig gesprochen haben. Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Also das, was wir für den Zellbaustoff brauchen, was wir so wirklich als Grundsockel immer mit da drin haben müssen. Und dann gibt es die Mikronährstoffe. Das sind Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Nicht so groß, also in der Ernährung wie diese Großgruppen Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße. Aber nichtsdestotrotz genauso wichtig. Zum Beispiel brauchen wir unterschiedliche Vitamine für Enzymfunktionen, also dass unser Körper überhaupt an Nahrung rankommt oder Nahrung umbauen kann oder Energie umbauen kann. Dann brauchen wir Spurenelemente für unterschiedliche Organe, damit die überhaupt funktionieren können, oder für unterschiedliche Hormone, damit die zustande kommen. Vitamine brauchen wir für nicht nur unsere Immunabwehr, sondern auch dafür, dass dass einzelne Organe von uns ganz besonders gut funktionieren. Das, was sich viele vielleicht merken können oder von früher wissen, ist dieses Beta-Carotin ist gut für die Augen. Das haben manche echt schnell auf der Platte. Oder Vitamin C bei Erkältung oder so. Davon gibt es eine ganze Reihe von kleinen Nährstoffen, kleinen Helferchen. Nicht alle davon sind essentiell, so nennt man das in der Forschung. Wenn etwas ganz unbedingt in den Körper muss, dann sind das essentielle Nährstoffe. Nicht alle dieser Spurenmengenelemente und Aminosäuren sind essentiell, helfen aber dem Körper ganz toll bei unterschiedlichen Funktionen.
Das heißt, sie sind bei ganz vielen Prozessen im Körper mitverantwortlich oder auch mit einbezogen. Besonders auch vom Stoffwechsel. Und wir wissen ja auch, dass der Stoffwechsel und der Schlaf stark miteinander zusammenhängen. Das heißt, für die Gesundheit, für die gesunde Funktion unserer Organe, unserer Körperteile, auch unseres Gehirns, sind diese Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, die sind ganz wichtig und spielen aber auch für den Schlaf eine große Rolle. Und das kann uns Markus sicherlich erklären. Kannst du uns kurz sagen, warum diese Nährstoffe eigentlich für den Schlaf denn auch so wichtig sind?
Am Ende haben wir auch schon drüber gesprochen, ist der Schlaf eine Wiederherstellung von gewissen Körperfunktionen. Ne? Und gerade auf energetischer oder molekularer Ebene. Bedeutet, Energiespeicher bauen sich auf, Zellen bauen sich auf, alles mögliche Neurotransmitter, Hormone. Für all das wird Energie benötigt. Und am Ende sind das ja alles irgendwo Stoffwechselwege, die zusammenhängen. Bedeutet, nehmen wir das Beispiel einer Aminosäure. Wir haben ja schon mal über Melatonin, kennt ja jeder als Schlafhormon, gesprochen. Melatonin wird vom Körper gebildet aus der Aminosäure L-Tryptophan. L-Tryptophan kann nur über die Ernährung aufgenommen werden. Das heißt, wir müssen diese Aminosäure konsumieren durch Hülsenfrüchte, durch Fisch oder was auch immer, ja, da wo gerade einfach das richtige Aminosäureprofil vorhanden ist. Und dann wird L-Tryptophan im Körper weiter verstoffwechselt. Also L-Tryptophan wird nicht einfach so zu Melatonin, sondern es gibt da einen gewissen Stoffwechselweg auch dahin. Und auf diesem Weg, dass sich dann diese Aminosäure zu dem Hormon Melatonin umbaut, sind noch andere Nährstoffe von wichtiger Bedeutung. Ich habe mir das mal im Detail angeschaut. Du hast nämlich auf diesem Weg zum Beispiel noch B-Vitamine, die eine wichtige Rolle spielen. Vitamin B6, Zink, Magnesium. Vitamin B12, das sind alles Dinge, die quasi diese einzelnen Enzyme auch, die dann Tryptophan weiter verstoffwechseln, auch unterstützen. Und am Ende ist es dementsprechend wichtig, nicht isoliert auf das Thema zu gucken, sondern eher ganzheitlich. Ne? Dass wir nicht nur schauen, dass wir eine Aminosäure für einen besseren Schlaf konsumieren, sondern darum herum auch eine gesunde Ernährung aufbauen, die mir einfach auch all diese Zusatznährstoffe liefert, um diese Prozesse im Körper dann auch ganzheitlich zu unterstützen.
Ja, umso wichtiger also wieder, dass man sich gesund und ausgewogen ernährt. Einfach bunt, wie du gerne sagst, Anna. Und dass eben auch alle Nährstoffe vorhanden sind, um den Körper auch optimal damit zu versorgen, damit sie dort auch optimal genutzt werden können, richtig?
Ja, genau. Die Ernährstoffe ergänzen sich quasi gegenseitig. Man braucht den einen, um das andere überhaupt aufschlüsseln zu können. Und deswegen brauchen wir aus ganz vielen unterschiedlichen farbigen Nährstoffen, also gelb, rot, grün, da sind halt unterschiedliche sekundäre Pflanzenstoffe zum Beispiel drin. Die brauchen wir.
Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch die Nährstoffe im Blick behält. Diese großen Gruppen bei den Nährstoffen sind ja sicherlich Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren. Lasst uns doch einfach kurz einen Blick auf jeden Bereich werfen und herausfinden, wie die einzelnen Bestandteile dann auch in unserem Körper eigentlich wirken und den Schlaf beeinflussen. Lasst uns doch einfach mit den Vitaminen anfangen. Vitamine stecken ja in fast allen unseren Lebensmitteln und es gibt ja verschiedene Vitamine. Also nicht nur ABC, sondern sie unterscheiden sich tatsächlich auch in ihrer Aufnahmefähigkeit. Kann man das so sagen, Anna?
Ja, genau. Wir haben die fettlöslichen und die wasserlöslichen Vitamine. Die fettlöslichen kann man sich wunderbar merken mit dem Lebensmitteleinzelhandel Edeka. Nämlich das sind die Vitamine A, D, E und K. Das sind die fettlöslichen. Und da haben wir nicht nur ein Lower Intake Level, also das, was wir aufnehmen sollten, sondern auch ein Upper Intake Level, das, was wir nicht überschreiten sollten, weil sich das im Körper sammeln kann. Und wenn wir zu viel davon im Körper gesammelt haben, kann es halt wieder in die negative Richtung rutschen, dass es nicht förderlich ist, je mehr wir haben, sondern eben dann auch zu unterschiedlichen Organschäden kommen kann. Und dann haben wir die wasserlöslichen Vitamine, das sind alle B-Vitamine und das Vitamin C. So lässt sich das dann aufschlüsseln und aufnehmen. Deswegen brauchen wir eben nicht nur Kohlenhydrate und Proteine in der Ernährung, sondern eben auch Fett.
Das heißt, bei der Ernährung kann man zum Beispiel auch darauf achten, dass man genügend Fette konsumiert, wenn man eben zum Beispiel fettlösliche Vitamine einnimmt. Ist das richtig?
Definitiv. In der Regel werden fettlösliche Vitamine ohnehin von Fett begleitet, so wie fettreicher Fisch oder Avocados oder so, dass Vitamin ohnehin in dem Begleitstoff mit drin ist. Wenn wir jetzt auf Supplemente zurückgreifen sollten, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, das entsprechende Supplement mit einer Löslichkeitsform zu begleiten, sagen wir ein Vitaminsupplement, Vitamin D mit einer Scheibe Käse oder einem Löffelchen Öl oder so. Dann können wir auch noch darauf achten, welches Öl wir nutzen, zum Beispiel Leinöl, kaltgepresstes für Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren und so. Aber so können wir das dann mit aufnehmen. In der Regel ist das aber in der Natur direkt begleitet von dem, was wir so brauchen.
In der Regel ist es ja eigentlich auch so, dass man, wenn man sich ausgewogen ernährt, alle wichtigen Vitamine auch in ausreichender Menge aufnimmt, oder? Also mit einer ausgewogenen Ernährung würde man ja eigentlich normalerweise gar nicht so in ein Defizit kommen.
Das stimmt. Das kommt unter anderem auch darauf an, wo wir wohnen und wo wir leben, in welchen Breitengraden, ob wir jetzt im Winter immer alle ausreichend Vitamin D zum Beispiel bekommen. Bevor wir aber blind supplementieren oder ganz viel Avocados futtern, empfiehlt es sich auf jeden Fall, vorher einen Test zu machen bei der Ärztin oder beim Arzt, um zu gucken, ob es dem eigentlich bedarf, weil der Körper eben auch eigene Speicher hat. Und Vitamin D ist zum Beispiel auch für die Knochenfestigkeit wichtig, dass wir da nicht in eine zu geringe Versorgung, aber auch nicht in eine zu hohe Versorgung geraten.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man genau das auch im Hinterkopf behält. Also wenn man sich entscheidet, Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, dass es ja eigentlich darum geht, dass man den normalen Bedarf deckt, um den Körper eben ausreichend zu versorgen. Ja, aber gerade beim Schlaf wissen wir, dass es eben auch sehr hilfreich sein kann, wenn man dafür sorgt, dass vor dem Schlafen oder auch während des Schlafs einfach die wichtigen Nährstoffe im Körper zur Verfügung stehen. Markus, du hast schon so schön erklärt, dass der Schlaf nicht nur eine Erholungsphase oder irgendeine Phase ist, in der sich der Körper auch ausruht, sondern der Körper baut auch auf. Und dafür benötigt er ja unter anderem auch Vitamine. Einige Vitamine, das wissen wir auch, können den Schlaf besonders gut unterstützen. Kannst du uns denn nennen, welche das sind?
Ja, generell hängt es immer von Nährstoffkonstellationen ab. Ne? Ich würde kein Vitamin immer oder Mineralstoff oder auch Protein separat immer sehen. Wir wissen, dass gewisse B-Vitamine zum Beispiel eine wichtige Funktion einnehmen, auch fürs Nervensystem. Vitamin C auch extrem wichtig für viele zelluläre Prozesse, nicht nur für die Immunfunktion, sondern auch für wichtige zelluläre Prozesse. Am Ende dann auch bei den Mineralstoffen Magnesium und Co. Klar gibt es auch einzelne Studien, die immer gezeigt haben, dass Magnesium zum Beispiel das Nervensystem beruhigt, Schlafqualität erhöhen kann. Aber ich würde es auch immer in diesem Kontext sehen, dass jeder Baustein, den wir über die Ernährung zu uns nehmen, seine Rolle hat, ne, in diesem großen Ganzen. Und ich glaube, so sollte man das einfach auch dann betrachten. Gerade auch in Bezug auf, was nehme ich, konsumiere ich, vom zu Bett gehen. Da würde mich mal eigentlich interessieren, weil du hast gerade gesagt, Anna, es gibt Vitamine, die im Körper gespeichert werden. Und es gibt Vitamine, die wasserlöslichen, die vielleicht nicht so lange gespeichert werden. Wie sieht denn das aus, wenn ich morgen zum Beispiel jetzt irgendwelche Vitamine konsumiere, einen Vitaminshot oder so? Sind die abends immer noch verfügbar oder sind die dann abgebaut oder rausgeschwemmt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Es gibt eine Aufnahmeobergrenze, über die der Körper nach der Aufnahme von Vitaminen gar nicht drüber hinaus aufnehmen kann. Also das, was überhaupt nicht aufnehmbar ist, wird sofort rausgeschwemmt. Aber das, was dann reinkommt und gelagert oder aufgenommen werden kann, das wird auch genutzt und ist dann auch für den Tag verfügbar. Es ist aber auf jeden Fall so, dass alles, was zu viel ist, was nicht aufgenommen werden kann oder was einfach über ist quasi, aus den Lagern wieder rausgeschwemmt wird. Und das ist bei wasserlöslichen Vitaminen eben so, dass es einfach ganz normal ausgeschieden wird. Bei den fettlöslichen Vitaminen ist das halt ein längerer Zyklus, bis es wieder rauskommt, beziehungsweise dass es reingespeichert wird. Deshalb müssen wir wasserlösliche Vitamine auf jeden Fall täglich aufnehmen.
Und jetzt mal einfach von der Logik her. Sagen wir mal, ich habe meine Ernährung so aufgebaut, dass ich sage, ich verlasse mich auf irgendein Vitamin-Supplement. Das nehme ich morgens nach dem Aufstehen direkt, um mich mit Vitaminen zu versorgen, gerade auch Vitamin C und Co. Und habe tagsüber eine ziemlich einseitige Ernährung, habe viel Stress, bin vielleicht körperlich aktiv. Kann ich davon ausgehen, dass dann am Abend vorm Zu-Bett-Gehen mein kompletter Vitaminbedarf noch ausreichend gedeckt ist? Oder empfiehlt es sich da sicherlich, am Abend nochmal irgendwie aufzuladen?
Das kann sich auf jeden Fall empfehlen, dadurch, dass die Vitamine ja auch unter anderem an Stoffwechselwegen beteiligt sind und eben gebraucht werden, dass dann quasi wieder Platz in unserem Bedarf ist, damit wir besonders die Vitamine, die uns den Schlaf erleichtern oder den Schlaf fördern, wieder zuführen, eben diese wasserlöslichen Vitamine, sowas wie Vitamin C oder eben zum Beispiel Vitamin B12 für einen normalen Energiestoffwechsel, der das unterstützt. Damit wir eben besser diese Erholungsphase im Schlaf nutzen können, die ja dann auch wieder von der Aufbauphase begleitet wird, von der du schon berichtet hast, ja?
Ja, macht Sinn.
Spannend. Ja, Vitamine sind also bekannt, vor allem auch als Nahrungsergänzung. Manchmal vielleicht auch ein bisschen zu einfach oder zu schnell eingesetzt. Also Vitamin D zum Beispiel wird ja auch oft supplementiert, obwohl das gar nicht wirklich nötig ist. Aber auch hier ist natürlich die Balance wieder das Stichwort. Ja, über Vitamine haben wir jetzt etwas gelernt, aber wie sieht es denn mit den Mineralstoffen aus? Darunter fällt ja zum Beispiel Magnesium und das ist ja auch recht bekannt, auch als Nahrungsergänzung, gerade aus dem Sportbereich.
Ja, quasi Magnesium für unser Nervensystem bzw. für angespannte Muskeln. Andere Mineralstoffe, die vielleicht vielen bekannt sind, sowas wie Jod, einfach weil Jod Deutschland nochmal genauer unter die Lupe genommen werden muss, weil unsere Böden da nicht so reich dran sind, ist immer so ein bisschen auf der Kippe, ist Deutschland jetzt Jodmangelland oder nicht? Und das, was Jod ganz besonders eben beeinflusst, ist die Funktion der Schilddrüse, ein ganz wichtiges Stoffwechselorgan, was dann ja eben auch wieder Reflexionen zum Schlaf hat, eben dieser wichtige Teil des Schlafs, der Energieregulation, das Wiederbereitstellens der Energie bzw. verfügbar sein von Energie. Also wir brauchen auch die Mineralstoffe für unterschiedliche Körperfunktionen, für unterschiedliche Hormonzusammenbauten. Also eben das, was Markus gerade schon gesagt hat, diese Ganzheitlichkeit der einzelnen Stoffe, nicht nur in ihrer Zusammensetzung in der Ernährung, sondern so, wie die auch im Körper zusammenspielen. Also einzeln ist das immer ziemlich schwierig zu sagen, ob genau das jetzt das Beste ist oder das Wichtigste ist, sondern so, dass man ausgewogen alles versorgt hat.
Gibt es dann auch noch einen anderen Mineralstoff, der vielleicht für den Schlaf nochmal eine besondere oder wichtige Rolle spielt?
Also wir wissen auf jeden Fall, dass Magnesium, wie schon erwähnt, eine sehr förderliche Funktion zu haben scheint. Einerseits durch eine beruhigende Komponente aufs Nervensystem, führt anscheinend auch in gewissen Dosierungen dazu, dass Cortisol reduziert ist. So schon das Stresshormon fährt dann runter. Und es scheint auch sehr positive Effekte auf die Ein- und Tiefschlafphasen zu haben. Es gab zumindest Studien, die das untersucht haben und gezeigt haben. Also Magnesium ist sicherlich ein Mineralstoff, der den Schlaf jetzt zumindest nicht negativ beeinflusst. Ansonsten, wir wissen, Zink hat viele wichtige Effekte im Körper, auch ganz, ganz wichtig. Man muss das so betrachten, meiner Meinung nach, dass man nicht nur immer schaut, hat es einen Effekt aufs Einschlafen oder aufs Müdemachen, sondern hat es auch einen Effekt auf den gesamten Mechanismus, der dann abläuft in Bezug auf die regenerativen Komponenten. Und da haben halt viele Mineralstoffe und Vitamine dann zentrale Funktionen. Ne? Und am Ende ist es ein, wie gesagt, großes Ganzes, was alles irgendwo zusammenhängt und damit alle Zahnrädchen gut laufen, muss halt dann auch eigentlich alles an Nährstoffen verfügbar sein.
Ja, da sprichst du auch etwas Wichtiges an, dass man eben auch nicht immer nur den Fokus aufs Einschlafen selbst legt oder legen muss. Man möchte natürlich auch am Morgen gut erwachen und bereit sein für den neuen Tag. Und das findet ja alles dann während des Schlafs statt. Also klar, es ist super wichtig, dass ich erstmal überhaupt in den Schlaf finde. Aber das, was im Körper während des Schlafs passiert, daran wird ja auch nicht immer gedacht. Und deswegen kann es also durchaus wichtig sein, dass man dann auch schaut, dass Mineralstoffe durch die Ernährung aufgenommen werden und im Körper verfügbar sind. Noch eine weitere wichtige Gruppe sind die Aminosäuren. Was sind Aminosäuren überhaupt, Anna?
Ich erkläre das immer gerne mit so einem Lego-Bausatz oder Klemmbaustein-Bausatz, wie unterschiedliche Farben quasi. Und wir wollen so einen farbigen Block zusammensetzen. Und dann brauchen wir lila und weiß und gelb. Und das sind alles die unterschiedlichen Aminosäuren. Wir brauchen ganz viele davon, um eben unsere Körperprozesse am Laufen zu halten. Ein paar davon müssen wir unbedingt über die Ernährung hinzufügen, weil der Körper die nicht selbst bauen kann. Also die Farbe kann der nicht selbst anmischen. Und diese Aminosäuren setzen dann unsere Körperproteine zusammen, also unsere Zellen und unsere Immunstoffe bzw. unsere Hormone, und können das dann eben auch mitsteuern, was da alles gebaut wird und mitsteuern, was gebaut werden kann. Also diese Aminosäuren geben uns diesen Bausatz und wir entscheiden, was wir bauen.
Wenn Aminosäuren die Grundbausteine oder die Bausteine von Proteinen sind, macht das dann einen Unterschied, ob ich das Protein selbst zunehme oder eben die Aminosäuren?
Je nachdem, wie verfügbar das die Aminosäure in dem Protein halt ist. Markus hatte vorangehend schon gesagt, dass Milch so eine gute Verteilung von den unterschiedlichen Aminosäuren hat. Und je nachdem, worauf ich den Fokus legen möchte oder welche Aminosäure ich vielleicht gezielt aufnehmen möchte, kann es sinnvoll sein, auf ein Supplement oder auf eine synthetisierte Aminosäure zurückgreifen, um eben genau diese zur Verfügung zu haben, weil nicht in allen Lebensmitteln alle Aminosäuren gleich gut oder überhaupt zur Verfügung stehen. Aber in der Regel können wir ganz gut auf normale Lebensmittel quasi zurückgreifen.
Okay, also es würde reichen, wenn man sich einfach proteinreich oder eben ausgewogen mit Proteinen ernährt, um die wichtigen Aminosäuren aufzunehmen. Du hast vorhin, Markus, schon eine Aminosäure erwähnt, glaube ich, und zwar L-Tryptophan. Die ist ja nochmal besonders stark mit dem Schlaf-Wach-Rhythmus verbunden, richtig?
Ja, L-Tryptophan ist ganz wichtig in Bezug auf den Grundbaustein von zwei Hormonen, Serotonin und Melatonin, das hatte ich ja schon kurz erwähnt. Von daher spielt es eine wichtige Rolle auch in der Regulation des Schlaf-Wach-Rhythmus. Aber es gibt auch viele andere Aminosäuren. Ne? Und wir dürfen nicht vergessen, es sind die Grundbausteine von Zellen und gewissen Hormonen. Die Aminosäure Glycin ist auch wichtig. Die ist eigentlich eine sehr, sehr kleine Aminosäure, spielt in ganz vielen Zellen auch eine entscheidende Rolle. Und wir wissen auch, dass Glycin die Einschlafphase und den Tiefschlafanteil auch erhöhen kann. Als Aminosäure per se. Und ansonsten kommt es immer darauf an. Ne? Schlaf hat ja eine Funktion in vielerlei Hinsicht. Nicht nur auf Regeneration im Allgemeinen und Energiestoffwechsel, sondern auch in Bezug aufs Immunsystem. Ne? Da haben wir andere Aminosäuren, die eine Rolle spielen. L-Arginin zum Beispiel auch. Ne? Oder in Bezug auf Aufbau von Hautzellen. Ne? Wenn wir das Thema Schönheitsschlaf uns mal überlegen, da spielen Aminosäuren auch eine Rolle für die Bildung von Hautstruktur zum Beispiel. Also am Ende ist es der Grundbaustein unserer Zellen und die sollten logischerweise zur Verfügung stehen. Und ich fand dein Beispiel, Anna, ganz gut von diesem Lego-Baustein. So sehe ich das nämlich auch. Ne? Unser Körper, der, wenn er nachts Zellen aufbaut, dann nimmt er sich die einzelnen Bausteine und baut daraus was Größeres. Und diese Bausteine sollte ich einfach im Körper zur Verfügung haben. Und wenn ich Hunger habe, eine Mangelernährung habe, ein Defizit an gewissen Nährstoffen habe, dann fehlen meinem Körper diese Bausteine. Und deswegen empfiehlt es sich immer auch, am Abend nochmal so Nahrung zu konsumieren, dass diese Bausteine da sind und dass diese Aufbauprozesse auch optimal laufen können, weil mein Körper sich einfach da gut bedienen kann. Ne?
Ja, vielen Dank euch beiden. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild jetzt, finde ich, das man sich auch gut vorstellen kann. Man braucht einfach viele Bausteine, um den Körper das große Ganze bilden zu lassen, um dann eben auch gut zu funktionieren und sich wohlzufühlen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig für die Gesundheit und auch für den Schlaf. Gerade Richtung Schlaf gibt es aber noch etwas, was ich auf jeden Fall mit euch besprechen möchte. Und zwar, unsere Nahrung besteht ja aus Vitaminen, Mineralstoffen. Das sind ja alles sehr natürliche Wirkstoffe. Aber es gibt ja auch andere Inhaltsstoffe, zum Beispiel Koffein, was sehr oft dann in Verbindung mit Müdigkeit, Wachheit genannt wird, oder zum Beispiel Alkohol. Und der steckt ja auch in der Ernährung oder in unseren Getränken auch vor allem drin. Ich glaube, da können wir auch noch mal einen kurzen Blick drauf werfen. Lasst uns doch mal ganz kurz auf den Wachmacher Koffein bzw. Kaffee blicken. Das ist so also der Klassiker, man steht morgens auf, man ist müde und dann trinkt man erstmal eine Tasse Kaffee. Wie funktioniert Koffein aber überhaupt? Also was tut das Koffein, um uns wirklich wach zu machen?
Koffein hat eine blockierende Wirkung auf vor allem das Adenosin. Das hatte ich ja auch schon einmal erwähnt. Wenn unser Energieträger ATP abgebaut wird, entsteht Adenosin, ein Nukleosid so genannt. Und das hat eine Wirkung, die hemmend ist. Das bedeutet, Adenosin dockt an Rezeptoren und hemmt dann die Freisetzung von erregenden Botenstoffen, Neurotransmittern. Und das führt dazu, dass unser Körper also auf neuronaler Ebene in Ruhemodus fährt. Das heißt, es macht uns müde. Am Ende blockiert Koffein genau diese Rezeptoren und wirkt stimulierend aufs Nervensystem, macht uns wach. Und das ist eigentlich genau diese Wirkung. Und deswegen nutzen viele Menschen einfach regelmäßig einfach koffeinhaltige Getränke, um die Wachheit zu stimulieren, um sich wacher zu machen. Das Thema ist aber ein bisschen komplexer eigentlich, ne? Weil es gibt einmal diesen Kaffee am Morgen, der mich wach macht. Am Ende, wenn ich jetzt über viele Tage viel Kaffee trinke und immer mehr Kaffee trinke, irgendwann verändert sich diese Wirkung des Koffeins auch. Und das liegt daran, dass einerseits Koffein dann, wenn es vom Körper aufgenommen wird, eine gewisse Halbwertszeit hat. Also es baut sich selbst ab irgendwann. Ich glaube, die Halbwertszeit, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ist bei so 4 Stunden, glaube ich, ne, um den Dreh. Aber auch sehr unterschiedlich zwischen uns Individuen. Und zum anderen muss man sagen, das ist nicht nur das Einzige, weil viele sagen, das ist nur die Halbwertszeit des Koffeins, die entscheidend ist. Das ist aber auch die Sensibilität gegenüber Koffein. Weil am Ende auch die Anzahl der Adenosinrezeptoren sich verändern kann. Je mehr Koffein ich trinke, desto mehr kann sich auch die Anzahl und Sensitivität der Adenosinrezeptoren verändern. Das heißt, ich brauche immer mehr von dieser Stimulanz hier quasi, um wachheitsfördernde Effekte zu haben. Und ich kann mich quasi auch an Dosierung gewöhnen. Ne? Jeder kennt das, der immer so eine Koffeinabstinenz gemacht hat. Über ein paar Wochen wenig Kaffee getrunken hat, dann ist der erste Kaffee, der wirkt richtig belebend quasi. Und andersrum, wenn ich irgendwie 5, 6 Kaffee trinke am Tag, dann kann das irgendwann dazu führen, dass Kaffee mich eher fast müde macht oder so ein bisschen auslaugt. Also von daher, Koffein kann ein schönes Tool sein, hat auch viele positive Effekte aufs Nervensystem, also neuroprotektiv zum Teil, und muss aber in der richtigen Dosierung zur richtigen Zeit genutzt werden.
Ja, dann ist es ja wie immer, die Dosis macht das Gift. Viele trinken ja abends gerne auch nochmal einen Espresso nach dem Essen. Das ist dann natürlich für den Schlaf grundsätzlich eher ungünstig, aber hängt ja auch wieder davon ab, ob man jetzt sehr empfindlich auf Koffein reagiert. Was wäre aber dein Tipp, wie man den Koffeinkonsum tagsüber oder eben dann gerade gegen Abend auch gestalten kann, um den Schlaf dann nicht zu stören?
Also vielleicht nochmal auf einen Espresso eingehen erstmal. Ich weiß nicht, hat Espresso so viel Koffein? Ist das so? Ich glaube gar nicht.
Nicht mehr, ne? Als eine große Tasse Kaffee. Ja. Also ist halt einfach nur konzentrierter in sich. Ja.
Ich persönlich habe auch kein Problem damit, abends nochmal einen Espresso zu trinken nach einer schweren Mahlzeit. Das ist für mich jetzt auch nicht so stimulierend, muss ich sagen. Ich glaube, das hängt so ein bisschen auch, oder, von der persönlichen Präferenz ab.
Definitiv. Und tatsächlich kann Koffein helfen, die Darmperistaltik zu unterstützen. Also das wir vorhin schon thematisiert hatten, dieses Voranrollen des Darms, diese Laola-Welle, die sich da bewegt, um den Speisebrei, also dieses Zermatschte da, vorwärts zu bewegen.
Man empfiehlt eigentlich, den letzten Kaffee oder Koffeindosierung so nicht nach 16 Uhr zu konsumieren. Aber das ist sehr, sehr individuell. Also man muss hier sagen, das hängt von der persönlichen Präferenz ab. Es gibt Leute, die sagen, ich kann nach 16 Uhr keinen Kaffee trinken, sonst kann ich nicht mehr schlafen. Und es gibt Leute, die trinken halt noch um 20 Uhr einen Kaffee und können gut schlafen. Und das ist sehr, sehr individuell. Auch wieder abhängig sicherlich von der persönlichen Präferenz, den Adenosinrezeptoren und der Bindungsfähigkeit, die man dann irgendwann mal bei sich im Hirn aufgebaut hat und die sich auch permanent verändern kann. Also auch hier muss man für sich dann so den richtigen Weg finden, mit Koffein umzugehen.
Ja, der Kaffee ist ja eigentlich auch nur eine Form, Koffein zu konsumieren. Es gibt ja noch ganz verschiedene andere Möglichkeiten. Grünen Tee zum Beispiel, Mate-Tee, macht das dann einen Unterschied?
Das ist einfach eine langsamere Freisetzung und eine weniger starke Dosis von dem Koffein. Das kann, je nachdem, wie empfindlich man auf Koffein an sich reagiert, hilfreich sein, um den Effekt trotzdem nutzen zu können. Manchmal wird man so hibbelig von Kaffee oder man kriegt einen richtig dollen Puls, wo man sich so denkt, boah, mir springt gleich das Herz auf der Brust, aber wirklich weniger müde fühle ich mich gar nicht. Das kann langsamer wirken und dann gleichmäßiger verteilt sein, wenn man auf grünen Tee oder zum Beispiel Mate zurückgreifen möchte.
Ist das dann gesünder oder gleicht sich das dann auch wieder aus, weil Kaffee hat ja auch sehr, sehr viele positive Eigenschaften?
Genau, man kann auf jeden Fall sagen, dass Kaffee und grüner Tee ganz unterschiedlich wirken und auch ganz unterschiedliche Vorzüge haben. Zum Beispiel ist es ja beim grünen Tee auch so, dass viel mehr Antioxidantien drin sind und eben den zellulären Stress reduzieren können. Die Antioxidantien oder die Oxidantien an sich hatten wir ja vorher schon besprochen, dass die auch zu Tagesmüdigkeit führen können. Das heißt, welches Getränk wir hinterher präferieren, ist ganz individuell und eventuell auch genau so abgestimmt, dass wir zu dem greifen, was uns am besten tut.
Da muss man dann wohl wieder auf sich selber hören. Das ist aber, glaube ich, ganz gut. Ich bin froh, dann kann ich ja noch weiterhin meinen Nachmittagskaffee trinken. Und du, Markus, kannst in Ruhe deinen Espresso am Abend genießen. Wie sieht es denn bei Alkohol aus? Also trinkt ihr abends Alkohol?
Super selten, dass ich mal zu einem Rotwein oder einem Wein an sich greife. Und das ist bei mir natürlich, so wie wir am Anfang schon mal gesagt haben, total sozial kontextabhängig, dass ich in sozialen Runden oder wenn man zusammensitzt bei einem schönen Essen eben auch so ein Getränk mit dazu trinke. Selten mal ein Espresso Martini, das wäre ja dann sogar die Kombination von Koffein und Alkohol. Und beim Alkohol ist es ja auch so, dass das den Schlaf definitiv mit beeinflusst.
Genau darauf möchte ich auch hinaus. Es gibt ja auch Menschen, die regelmäßig mal abends ihr Feierabendbier trinken oder als Schlummertrunk dann nochmal ein Glas Wein am Abend. Wie kann man das denn einschätzen? Ist das gut für den Schlaf oder doch nicht?
Also unterm Strich, natürlich ist Alkohol irgendwo ein Nervengift und nicht optimal, ne, für unseren Körper. Am Ende muss man, glaube ich, persönlich immer so den Mittelweg finden. Ist das Wichtigste in gewissen Situationen. Man möchte ja nicht immer nur der Selbstoptimierer sein, der guckt, dass jede Zelle perfekt funktioniert, sondern man hat ja auch ein Sozialleben und persönliche Vorlieben. Ne? Und das hängt auch sicherlich mit der Lebensphase ab oder einzelnen Abschnitten. Also ich weiß, früher, als sind wir feiern gegangen und dann haben wir manchmal tonnenweise Wodka Red Bull in uns reingekippt. Und da wird man heute sagen, das ist nicht das Beste für den Schlaf, ist nicht das Beste für die Gesundheit. Aber das waren Phasen, da hat man es einfach gemacht und man hat auch, klar ist der Schlaf dann schlecht, aber es gibt dann Erfahrungen, die man im Leben machen möchte, Momente, die man genießen möchte oder auch Sachen, die man einfach dann ausprobiert. Und ich glaube, man muss immer so für sich den gesunden Mittelweg finden und auch die Erfahrung sammeln, was machen Dinge mit mir. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich dann so ein Getränk trinke, dann werde ich nicht 2 Minuten danach mich hinlegen können und gut schlafen können, weil dann bin ich aber vielleicht fähig, irgendwie noch 4 Stunden irgendwas anderes zu tun. Ja? Und so ist es, glaube ich, mit vielen Lebensmitteln und auch Alkohol, dass man wissen muss, wie reagiert mein Körper auf gewisse Dosierung von Bier, Wein, Schnaps, was weiß ich. Ja? Und Alkohol, das wissen wir, wirkt einerseits enthemmend und beruhigend, auch aufs Nervensystem sehr beruhigend, fördert auch die Ausschüttung von GABA zum Teil, also einem Neurotransmitter, der auch beruhigend wirkt. Und dieser Entspannungsfaktor, zum Beispiel durch ein Glas Rotwein, führt natürlich bei vielen Leuten dazu, erstmal gut einzuschlafen. Dann im Laufe der Nacht baut sich Alkohol ab und die Abbauprodukte des Alkohols können schon dazu führen, dass der Schlaf sehr fragmentiert ist. Das heißt, wir wachen häufiger auf. Wir haben manchmal auch dadurch einen erhöhten Harndrang. Wir haben manchmal auch einen sehr starken Durst, den dann durch entsteht, weil Alkohol zum Teil auch dehydrierend wirken kann. Und das kann alles in großer Kombination miteinander auch den Schlaf natürlich irgendwo stören. Ne? Und auch die Abbauprodukte, die dann für den Kater verantwortlich sind am nächsten Morgen, merkt man ja, ne? Wenn man viel getrunken hat, am nächsten Morgen sich nicht wirklich fit fühlt. Ne? Das ist dann die Konsequenz vielleicht eines schönen Abends irgendwo. Und dann muss man für sich abwägen, was ist einem in der Situation wichtig. Ne? Ausgewacht aufzuwachen oder halt einen schönen Abend verlebt zu haben. Ne? Und ja, das kann man für sich auch manchmal abwägen. Manchmal sagt man, ich will am nächsten Morgen fit sein, ich will meinen Sport machen, ich will dieses tun, dann verzichte ich heute Abend auf meinen Wein oder mein Bier und konsumiere dann halt lieber was anderes. Oder ich mache heute Abend, ziehe ich um die Häuser und habe eine schöne Zeit mit meinen Freunden und feiere vielleicht etwas, aber dann wird vielleicht der nächste Morgen nicht so toll. Ne? Ich glaube, diese Sichtweise sollte man für sich mal aufbauen.
Also können wir auf jeden Fall festhalten, dass Alkohol eher ein trügerisches Einschlafmittel ist. Er macht zwar müde, aber die Abbauprodukte sind dann eben doch eher ein negatives Resultat. Und ja, du sagst ganz richtig, dann müssen wir uns einfach entscheiden, was uns für den Moment gut tut, was uns wichtig ist und was sich richtig anfühlt und eben mit den Konsequenzen leben, wenn dann der Schlaf vielleicht schlechter ausfällt.
Ja, was man tun kann, vielleicht noch ergänzen, man kann natürlich schon gucken, dass die negativen Effekte des Alkohols reduziert werden ein bisschen, indem man dem Körper dann vor dem Zubettgehen Flüssigkeit gibt, Mineralstoffe gibt. Das sind alles Dinge, die trotzdem dazu führen können, dass der Alkoholeffekt besser überstanden wird. Ne? Weil wir dem Körper trotzdem, ich sag mal, Nährstoffe zufügen, die die regenerative Komponente trotzdem ein bisschen unterstützen können. Ne? Und dann ist der Kater vielleicht nicht so stark ausgeprägt wie ohne diese Nährstoffkombination.
Okay, also auf jeden Fall dran denken, auch mal ein großes Glas Wasser zu trinken, bevor man dann nach der Partynacht ins Bett fällt. Anna, kannst du uns vielleicht nochmal nur zur Orientierung sagen, wie viel Alkohol denn insgesamt innerhalb einer gesunden Ernährungsweise so empfehlenswert ist? Also gibt es da irgendeine Richtlinie?
Tatsächlich nein, weil es gesunden Alkoholkonsum ernährungsphysiologisch nicht gibt oder nicht direkt gibt. Das ist tatsächlich ausschließlich ein Genussmittel. Es gibt aber auf jeden Fall so Tages- bzw. Wochensätze, an die man sich halten sollte, damit es eben nicht zu viel wird. Und die liegen im Grammbereich. Die Grammzahlen für Männer und Frauen sind die aufgeteilt, habe ich gerade nicht im Kopf. Es gibt aber von unterschiedlichen Hilfsorganisationen hinsichtlich des Alkoholkonsums eben auch so Richttabellen, wie viel Gramm ist in welchem Glas und was können Männer und Frauen größtenteils bedenkenlos konsumieren. Das, was ja wirklich sehr gefährlich ist, ist so eine Regelmäßigkeit des Alkoholkonsums, die dann ja auch in die Abhängigkeit rutschen kann. Und einen gesunden Alkoholkonsum gibt es in dem Sinne nicht, auch wenn die Studienlage darauf hinweisen könnte, dass man mit Alkohol gesünder lebt, also mit etwas Alkohol. Das wurde früher ganz häufig gesagt, so ein bisschen Alkohol ist in Ordnung oder ist sogar gesund. Und da kann man sich kurz fragen, wer sind denn die Personen, die überhaupt gar keinen Alkohol trinken? Und das könnten einerseits die Personen sein, die früher an einer Alkoholerkrankung gelitten haben und andererseits die Personen, die ohnehin eine Erkrankung mit sich bringen, die den Alkoholkonsum völlig ausschließt. Und entsprechend könnte das die Studienlage so verschoben haben, dass die Personen, die ein bisschen Alkohol getrunken haben, länger gelebt haben als die, die gar keinen Alkohol getrunken haben, eben weil da schon eine genetische Prädisposition war für einen verhinderten Alkoholkonsum.
Also wie immer, wir sind wieder beim Thema, es geht darum, die Balance für sich zu finden. Nährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, aber eben auch Wirkstoffe, also Koffein, Alkohol zum Beispiel, all diese Teile unserer Ernährung können eben einen großen Einfluss darauf haben, wie unser Gesundheitszustand ist, wie wir schlafen und wie wir uns tagsüber fühlen, ob wir uns wach und leistungsfähig und auch wirklich wohlfühlen. Das hat einen großen Einfluss und ich finde es wirklich ganz, ganz spannend, dass wir da mal ein bisschen genauer hingeschaut haben. Ich bedanke mich bei euch beiden für die tollen Infos und an euch Hörer natürlich fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann!